Breitband-Topic.
Nicht nur uns beschäftigt das Thema Innovation im digitalen Raum, auch Peter Thiel interessiert sich dafür. Man kann vielleicht sogar so weit gehen, zu sagen, dass die ganze Karriere des PayPal-Gründers und Facebook-Milliardärs quasi mit Innovation im digitalen Raum verknüpft ist.
Dazu hat Peter Thiel auch ein Buch geschrieben, Zero to One, wie Innovation unsere Gesellschaft rettet. Darum ging es auch beim Lunchtalk, zu dem das Alexander von Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft diese Woche eingeladen hatte. Unter den mehreren hundert Menschen, die da angereist waren, um ihren Gründerguru zu sehen, war auch Panayotis Gavrilis dabei.
Die wenigsten Gäste sind über 40 Jahre alt und bedienen so manches Klischeebild der Unternehmer von morgen. Nerdbrille, Vollbart, Wollpulli, Sakko, langer Mantel. Sie sind alle hier, um den Worten von PayPal-Mitbegründer Peter Thiel aufmerksam zu folgen.
Als Gründer, als Investor, als Mitarbeiter in solch einer Firma will man immer in einem Monopol arbeiten, nie in einem Restaurant.
Denn Restaurants gäbe es zu viele und die Konkurrenz sei einfach zu groß. Überhaupt, Konkurrenz verhindere Innovation, sagt Thiel, der in Stanford Philosophie und Jura studiert hat.
SaaS, Cloud Computing, Big Data, Mobile Internet, Education Software.
Genau diese Stichwörter sind für Thiel der Beweis für Nicht-Innovation. Die Themen seien überbewertet, nicht originell genug. Für ihn geht es um etwas ganz Grundlegenderes.
Ich bin der Meinung, dass in der Praxis es oft darauf ankommt, wird die Innovation oder das neue Unternehmen, macht es die Gesellschaft besser oder schlechter? Und das ist eine Frage, mit der man sich immer als Gründer doch schon ein bisschen engagieren muss.
Thiel wird bei seinem einstündigen Auftritt wenig konkret. Der Name eines Unternehmens sei sehr wichtig und Ideen müssten wohl überlegt sein. Er redet von einer richtigen Balance, die man als kreativer Kopf haben sollte und rät dem jungen Publikum, wer mit seinem Startup-Unternehmen wie beim Lotto auf einen Sechser hoffe, der könne nur verlieren.
Ich bin doch der Meinung, dass es mehr Innovation geben könnte, dass es mehr neue Ideen geben könnte. Und vielleicht ist es ein gesellschaftliches Problem, dass es nicht gibt, aber es ist kein Gesetz der Natur, dass es nicht mehr Innovation geben könnte.
Während Thiel die privatwirtschaftliche Innovationsförderung vertritt, er selbst hat gerade in ein Unternehmen für Cannabishandel in den USA investiert, setzen andere auf staatliche Unterstützung.
We need to be much more realistic, open up the discussion about innovation, admit who all the different actors are, admit that the state is extremely important.
Wir müssen anerkennen, dass der Staat neben den Risikokapitalgebern und den Unternehmen eine Schlüsselfigur ist.
Sagt Mariana Mazzucato. Sie ist Ökonomieprofessorin in Sussex. Die Rolle des Staates werde ihrer Meinung nach unterschätzt, von Lobbyisten sogar willentlich kleingeredet. Die Wissensgesellschaft kann laut Mazzucato kaum noch wachsen und innovativ sein, wenn der Staat die Risiken trage, die Gewinne aber an Unternehmen gingen. Staatliche oder privatwirtschaftliche Förderung, dabei stellt sich vor allem die Frage, welche Rahmenbedingungen sind nötig, um innovative Projekte voranzutreiben.
Und genau dieser Frage sind wir weiter nachgegangen, und zwar mit der Politikwissenschaftlerin Jeanette Hofmann. Sie ist Direktorin des Humboldt-Instituts für Internet und Gesellschaft und leitet beim Wissenschaftszentrum Berlin die Gruppe Politikfeld Internet.
Und unsere erste Frage an Sie war, wie Sie denn die Lage in Europa beschreiben würde. Stimmen hier die Voraussetzungen für Innovationen im digitalen Raum?
Wenn die Forschung dazu irgendwas beizutragen hat, dann wohl, dass man diese Frage so pauschal nicht beantworten kann. Das ist ja das große Rätsel, was sind die Bedingungen für Innovation? Tatsächlich ist es ja so, dass auch ganz wesentliche Innovationen aus Europa gekommen sind. Ich erinnere an das World Wide Web, das ist in der Schweiz entstanden, von einem Briten entwickelt. Ich erinnere an MP3, ein Standard, der in einem deutschen Fraunhofer-Institut entwickelt worden und auch, finde ich, ganz geschickt vermarktet worden ist. Wir benutzen den ja ohne zu zahlen als Endnutzerinnen. Da müssen immer sehr viele Faktoren zusammenkommen, dass wir so spektakuläre Entwicklungen wie Suchmaschinen oder soziale Netzwerke sehen, von denen wir dann denken, die sind so ikonisch, dass sie eigentlich Innovation als solche erklären. Und das, glaube ich, ist nicht der Fall. Auf der anderen Seite muss man aber schon auch sehen, dass es bestimmte Innovationen sind, die offenbar überwiegend in den USA und auch hier überwiegend an der Westküste entstehen und nicht in Europa. Wenn ich trotzdem pauschal werden will nach meiner Vorrede, dass so ambitionierte Vorsätze wie wir wollen das Wissen der Welt organisieren, sowas nehmen sich vielleicht Deutsche nicht als erstes vor. Und wir wissen ja auch nicht, ob das sich nicht langfristig doch auch als Hybris erweist. Das können wir einfach jetzt nicht sagen. Wir haben auch in der kurzen Zeit, in der es das Internet gibt, ja schon Empire wachsen und auch wieder implodieren sehen.
Aber ist das eine Frage der Strukturierung? Also wie das bei uns so organisiert und strukturiert ist in Europa?
Ich glaube, es ist auch eine Frage der Kultur. Weil wir sehen ja, dass technische Standards, die wichtig werden, durchaus hier auch entstehen. Aber daraus entstehen nicht riesige Unternehmen, die eine Monopolposition weltweit für sich erklimmen.
Also Sie würden sagen, man muss den Blick einfach ein bisschen anders schärfen oder
richten? Es gibt nicht die Innovation vielleicht, sondern es gibt große Entwicklungen, die aber dann auch nicht nur technischer Natur sind, sondern auch durchaus auch organisatorischer Natur. Das, was man ja bei Google zum Beispiel zurzeit sehen kann, ist, dass die derzeit einen so großen Vorsprung auch in der Sammlung von Daten haben, dass man da kaum mehr als Wettbewerber irgendeine Chance hat. Es gibt ja Leute, die ziehen daraus den Schluss, dass man jetzt eigentlich die Eigentumsfrage stellen muss. Gehören denen die Daten oder sollten sie die teilen? Oder die Frage stellen, ist das eigentlich eine Public Utility, also sozusagen ein Infrastrukturversorgungsunternehmen, das anders behandelt werden soll, als privatwirtschaftliche Unternehmen sonst behandelt werden in diesem Bereich. Diese Fragen kommen ja auf und die haben damit zu tun, dass man eben gegen bestimmte Unternehmen zurzeit nur noch schlecht konkurrieren kann.
Gibt es denn sowas wie zweckfreie Innovation oder findet Innovation grundsätzlich immer nur dann statt, wenn es einen Markt für das Entwickelte gibt, also wenn die Produkte sich auch ökonomisch verwerten lassen?
Also ich würde sagen, die gibt es durchaus und das hat auch damit zu tun, dass gerade im digitalen Bereich wir ja sehen, dass Innovationen nicht nur von Unternehmen ausgehen, sondern häufig auch ein Wechselspiel darstellen zwischen denen, die eine Technik bereitstellen beispielsweise und denen, die sie nutzen und dann häufig auch uminterpretieren. Die SMS ist dafür ja ein bekanntes Beispiel. Das ist eine Innovation, die entstand durch die Nutzer und nicht durch Unternehmen, die sich das ausgedacht haben. Ich würde sogar behaupten, dass im digitalen Bereich das häufig ein ganz verteilter Prozess ist und dass Unternehmen, wenn sie gut sind, sie sich darauf einstellen, dass ihre Nutzer oder ihre Konkurrenten, jedenfalls Leute, die sie selbst nicht kontrollieren, mitwirken bei der Entstehung eines Dienstes oder eines Produkts.
Wie ist denn das, wenn man da jetzt mal den Blick auf die staatliche Innovationsförderung richtet? Ist die denn sinnvoll organisiert?
Also die Stelle, an der ich mich oft frage, ob wir uns damit einen Gefallen tun, ist, wenn man die Qualität oder den Erfolg von Innovationsförderung an der Zahl eingereichter Patente bemisst. Das ist bei der EU-Förderung häufig so, wenn die im Bereich Internet Ausschreibungen machen, dann wollen die sogar in den Forschungsplänen der Unternehmen, die sich da bewerben, sehen, dass die vorhaben, daraus Patente zu machen. Und das halte ich in vielen Fällen für wirklich fragwürdig, ob wir denn öffentliche Mittel dafür einsetzen wollen, dass die Ergebnisse dieser Innovationsmaßnahmen am Ende privatisiert werden.
Würde das denn reichen, einfach nur die Bindung an Patente wegzulassen? Und dann wäre die Innovationsförderung eigentlich ganz gut?
Man könnte sich natürlich vorstellen, dass mehr experimentiert wird, auch in Richtung Open Innovation. Das haben wir ja im Internet gesehen, dass das durchaus erfolgreich sein kann. Aber auch da würde ich davor warnen, das jetzt zu sehr zu verallgemeinern, weil wir wissen auch, dass die meisten Open Source Projekte, die im Internet heute aufgesetzt werden, eigentlich sterben, weil keine kritische Masse an Entwicklern sich findet, die das dann weiterentwickeln. Also ganz viele von denen bleiben auf der Strecke. Viele Leute, die sich die deutsche Szene angucken, behaupten ja, dass wo der Staat mehr tun könnte, ist die Finanzierung von Risikokapital, weil die Banken sich da traditionell sehr konservativ geben in Deutschland und da könnte er mehr tun. Möglicherweise ist das so.
Sollte man den Innovationsimport aus den USA mehr regulieren? Also gerade Stichwort Google oder Facebook, weil im Schatten dieser Konzerne hat man ja den Eindruck, da können kleine Projekte eigentlich nur schwer gedeihen.
Das sehe ich gar nicht so. Ich sehe eher, dass die Großen zum Teil ja innovieren, indem sie kleine aufkaufen. Es gibt ja auch sehr viele Gründerunternehmen, die genau darauf spekulieren, dass sie sich eine Nutzergemeinde schaffen, die irgendwann groß genug ist, sodass sie im Radar der großen Unternehmen auftauchen und dann irgendwann gekauft werden.
Was aber auf jeden Fall durchklingt, ist, dass man eigentlich Innovation nie einer bestimmten Gruppe oder einem bestimmten Autoren so klar zurechnen kann. So, dass es immer so eine Gemengelage ist. Ja. Vor diesem Hintergrund, wie beurteilen Sie denn da die Urheberrechts- oder Patentrechtsdiskussionen, die da immer wieder geführt werden?
Ich will nicht sagen, dass generell das Urheberrecht sinnlos ist, sondern ich würde sagen, dass es häufig Aufgaben zugewiesen bekommt, die so hohe Nebenkosten haben, dass es eher schadet als nutzt. Also es ist nicht so, dass Ausschlussrechte, starke Ausschlussrechte immer eine Bedingung dafür sind, dass Märkte entstehen und Innovationen sich durchsetzen können, sondern schwache Ausschlussrechte können auch dazu führen, dass das sozusagen das kumulative Innovieren einfacher ist und man nicht eben immer sich mit dem Risiko rumschlägt, dass einen der Konkurrent vor Gericht zerrt. Was ich mir immer wünschen würde, und das ist auch Teil meines Forschungsprogramms, sich Gedanken darüber zu machen, welche Innovationen wir wirklich wollen. Und dazu gehört, dass wir einen engeren Dialog mit denen haben, die technisch entwickeln und die uns darüber informieren, welche Optionen sie sehen, so wie in der Demokratie auch. Und wir wiederum umgekehrt auch lernen, diese Optionen zu verstehen und kritisch zu bewerten.
Sagt die Politikwissenschaftlerin Jeanette Hofmann. Und wir bleiben beim Thema. Wir haben jetzt viel zu den Bedingungen für Innovationen im digitalen Raum gehört, aber noch sehr wenig über den Lifestyle derer, die mit dem Buzzword innovativ in Verbindung gebracht werden.
Start-up-Gründer nämlich, die als Vordenker unserer Gesellschaft gelten. Aber wie fühlt sich das eigentlich an, zu dieser vermeintlichen Elite zu gehören? Matthias Finger hat sich bei Gründern umgehört.
Seit genau 3 Jahren ist Jeff Katz an der heißen Idee dran. Der kräftige Amerikaner will die Welt verbessern. Mit Funkschlüsseln. Ein kleiner Transponder öffnet unser elektronisches Haustürschloss, sobald wir davor stehen. Ganz ohne Berührung, wie im Science-Fiction. Sesam, öffne dich. Super praktisch. Für Bewohner, Postboten und die Müllabfuhr.
You have to almost be clinically insane.
Du musst fast wahnsinnig sein, um Gründer zu werden. Du gehst durch die Hölle und arbeitest rund um die Uhr. Vielleicht verschwendest du den besten Teil deines Lebens und du weißt vorher genau, wie schwer es sein wird.
Jeff arbeitet viel, bis zu 100 Stunden pro Woche. In stressigen Situationen bleibt er mehrere Tage im Büro, nonstop. Dafür stellt das Berliner Startup Kiwiki in dieser Woche den 27. Mitarbeiter ein.
Du stehst unter der Dusche und hast eine Idee. Hey, das ist die Lösung für mein Problem und für alle anderen mit dem gleichen Problem. Die Idee ist, etwas zu verbessern, etwas Neues zu nehmen, um was Altes zu machen. Das ist Innovation.
Innovativ ist das Zauberwort im hippen Gründersprech. Dabei sollen deutsche Internetfirmen in einer Disziplin besonders innovativ sein, im Kopieren fremder Geschäftsideen. Lisa Lang hingegen hat sich selbst was überlegt. Sie baut Schmuck aus winzigen Leuchtdioden. Körperwärme liefert den Strom. Die Zukunft lässt grüßen. Das Label Elektro-Couture ist ihr Baby.
Innovativ sein, kann man das lernen irgendwie?
Ja, das war ein Denkprozess. Der hat so knapp 10 Jahre gedauert, bis ich wirklich an dem Punkt war, ich kann das selber machen.
Lisa hat gerade Raucherpause. Fürs Fitnessstudio fehlt ihr die Zeit. Die Buzzwords der Startup-Szene nennt die Unternehmertochter aus Franken Bullshit-Bingo. In die Hitparade der überstrapazierten Begriffe gehören
Plattform, the next big thing, Paradigmenwechsel, Game Changer, disruptive.
Also störend. Die digitalen Kraftausdrücke dürfen in keiner Beschreibung eines Startups fehlen.
Man kann ja gar nicht sagen, ob etwas wirklich disruptive ist oder nicht, bis irgendwas passiert ist, ne?
Der Halbkolumbianer Jatan Blumenthal führt das Startup Food Assembly. Auf dem digitalen Bauernmarkt verkaufen Erzeuger ihre Lebensmittel direkt an Endverbraucher.
Man denkt doch immer, dass so Startup-Gründer, dass die auch so in so schicken Lofts residieren, oder? Wie ist das bei euch?
Nee, also normalerweise ist es eher so ein Existenzleben, wo man ein bisschen Geld hat, um zu überleben, aber man verbringt seine ganze Zeit und damit auch sein ganzes Geld, damit das aufzubauen.
Der Dreisatz der Startup-Szene könnte lauten: Selbstausbeutung, Selbstvertrauen, männlich. Der Ehemann von Label-Chefin Lisa Lang ist auch Gründer. Manchmal sieht sie ihn nur nachts im Bett.
Männer haben den Vorteil, dass sie nicht viel nachdenken manchmal, wenn es um irgendwas geht, sondern mach mal einfach.
Stichwort Entscheidungsfreudigkeit. Ja. Das hört man auch oft bei Gründern. Ist das wichtig?
Total. Steve Jobs hat sich 10-mal am Tag umentschieden.
Du musst immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Aber was manche Glück nennen, ist für mich Ausdauer.
Gründer wollen einen Weg in die Zukunft bahnen. Doch Innovation hat ihren Preis. Im letzten Jahr macht Jeff Katz 3 Tage Urlaub. In der Silvesternacht arbeitet er. Aber vielleicht geht nur so sein Traum in Erfüllung, mit einem Start-up Millionär zu werden.